Spieglein, Spieglein in der Hand, wer lügt am meisten im ganzen Land? Das ist der Titel des neuen Buchs von Thomas Röper. Ich kenne ihn persönlich zuerst als Gast, dann als Kollege, mittlerweile als Freund. Und wir sitzen draußen im etwas schattigen Spanien bei winterlichen 16 Grad. Hat es vielleicht gar nicht. Auf jeden Fall sprechen wir heute über sein neuestes Buch. Und ich freue mich sehr auf das Gespräch über sein neuestes Buch, Thomas Röper. Hallo Thomas.
Hallo Robert, 13 Grad, ich habe gerade geguckt.
Ja, doch, ja. Keine 16.
Nee, also kein Neid. Es ist schön zu sehen, aber...
Wir sind draußen im Februar.
In der Daunenjacke.
Ist schon mal was, ja. Ja. Wir sind bei einem Filmprojekt in Spanien und wir haben natürlich jetzt die Gelegenheit genutzt, auch dein Buch näher besprechen zu wollen. Also, du hast es neu aufgelegt und wie kam es dazu? Warum jetzt dieses Buch?
Ja, die Idee hinter dem Buch war, ich hatte so die Idee, ein Anti-Spiegel-Jahrbuch zu machen von meiner Seite. Und da habe ich so die Artikel des letzten Jahres durchgeschaut und habe festgestellt, dass man ganz wunderbar allein aus dem, was ich wirklich an plumper Propaganda in den Medien gefunden habe, ein eigenes Buch machen kann. Also das sind längst nicht alle Beispiele, ich hätte mehr Artikel nehmen können und ich schaffe es ja auch nicht, alle deutschen Medien anzuschauen. Ich hätte statt 40 auch 4000 Beispiele nehmen können wahrscheinlich. Und das war für mich ganz spannend, obwohl ich die Artikel ja alle kannte und mal irgendwann letztes Jahr geschrieben habe, war es für mich trotzdem spannend, das zu machen und sogar hinter Korrektur zu lesen, weil diese komprimierte Frechheit, die man in dem Buch findet, die beeindruckt sogar den, der es selbst mal geschrieben hat. Also es ist wirklich faszinierend, wie dreist die Medien tatsächlich mal lügen, mal weglassen, mal verdrehen und so weiter. Es ist spannend.
Jetzt ist ja in der öffentlich-rechtlichen Meinung das genaue Gegenteil der Fall, nämlich dass du der böse Propagandist bist. Du wurdest sogar neulich vom Deutschlandfunk als übler Putin-Propagandist bezeichnet. Übel weiß ich jetzt gar nicht, ob drin gestanden ist, aber in die Richtung ging es auf jeden Fall der Tenor. Du bist quasi ein Sprachrohr des Kreml und man hat dir unlautere Methoden vorgeworfen, was auch immer, so die üblichen Methoden.
Kreml-Propaganda hat mir vorgeworfen.
Wie gehst du persönlich mit diesem Vorwurf um? Hältst du dich selber auch jemand, der eher westlich kritisch Putin positiv berichtet? Oder bist du jemand, der sagt, ich schaue mir die Fakten an und schreibe über die Fakten? Wie stehst du zu diesem Vorwurf?
Ja, also der Vorwurf, den sehe ich sehr entspannt. Das Schöne ist ja, oder das Traurige vielleicht auch, dass all die Kritiker, und die gibt es ja, ne? Ob das jetzt der Deutschlandfunk war, andere Medien oder auch manchmal irgendwelche Leser, die mich dann kritisieren, ich habe von keinem einen konkreten Hinweis gekriegt, wo ich denn bitte falsch liege. Sondern es gibt diesen pauschalisierten Vorwurf, Kreml-Propagandist, Anti-Amerikaner, Verschwörungstheorie, ja, den ganzen Blödsinn. Ich würde mich freuen, wenn mir jemand sagen würde, oh, pass auf, in dem Artikel liegst du falsch, weil. Mhm. Ja? Ich arbeite ja immer so, dass ich auch in diesem eigentlich unterhaltsamen Propagandabuch sind ja, ich weiß gar nicht, wie viele Links und Quellen gesetzt, damit die Leser überprüfen können. Ne, sage ich die Wahrheit oder nicht? Sie können sehen, aus welche Quellen ich mich berufe. Sie können zum anderen Schluss kommen, fein. Aber es hat mir eben wirklich noch niemand nachweisen können, dass ich irgendwo jetzt die Unwahrheit geschrieben habe. Und von daher sehe ich den Vorwurf entspannt. Ich berichte tatsächlich über das, was ich erlebe. Und dass Putin eine Politik macht, die mir gefällt, ist, ne, scherzhaft gesagt, nicht meine Schuld. Macht er morgen eine andere, würde ich auch anders über ihn schreiben. Aber im Augenblick ist, wenn ich die internationale Politik ansehe, Putin für mich der Vernünftigste. Sorry, aber und ich belege warum. Jetzt kann jemand zu einem Ergebnis kommen.
Du hast im letzten Jahr hunderte von Artikeln geschrieben, also wirklich tausende Seiten dann auch. Bist also wirklich sehr akribisch in deiner Arbeit, hast da jeden Tag, also es ist dein Fulltime-Job, deine Recherche und das alles aufzuarbeiten. Dein Ruf eilt dir mittlerweile voraus. Du wirst also öfters eingeladen zu verschiedenen Konferenzen, zu Interviews. Man hört auf dich, du wirst beachtet, deswegen auch das Gegenfeuer seitens des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Wie bist du denn selber vorgegangen jetzt bei der Zusammenstellung von diesem Buch? Wenn du 1000 Artikel hast, wie entscheidest du, was in das Buch reinkommt?
Ich habe auf meiner Seite eine Suchfunktion und da gebe ich ja Schlagwörter ein. Das heißt, als ich für das Buch gesucht habe, habe ich einfach das Wort Propaganda eingegeben und einfach mal durchgeguckt, was war da im letzten Jahr. Das waren sehr viele. Und weil ich, gut, ich habe sie alle geschrieben, auch wenn ich sie nicht alle auswendig kenne. Aber da konnte ich ja dann nachsehen, welche nehme ich jetzt in das Buch. Was waren die in meinen Augen dreistesten Fälle? Und die habe ich zusammengestellt. Und wie gesagt, ich bin überrascht, sogar ich als also Eigenlob, klar, aber ich bin überrascht beim Korrekturlesen. Sogar ich fand es spannend, der die Texte kennt, das Buch zusammengestellt hat, das beim Korrekturlesen in so komprimierter Form zu finden. Das ist schon beeindruckend. Ja, wie gesagt, aber über die Suchfunktion, das kann ich auch jedem sagen. Auf meiner Seite gibt es eben die Schlagwörter, man kann über die Suchfunktion auch nach Themen Artikel sortieren und suchen.
Was mir in dem Buch gefällt, es ist ein Buch. Es funktioniert analog, also analoges Internet, du kannst es aufschlagen, der Akku geht nie leer. Also weißt du, was ich meine, dass man das einfach in die Hand nehmen kann, auch wenn im Endeffekt fast eins zu eins das von deiner Seite drinsteht, aber in komprimierter Form zum Verschenken, zum einfach mal im Liegestuhl in der Sonne lesen können, so finde ich es jetzt großartig und ich würde gerne mit dir da ein bisschen einsteigen. Ich habe mir auch ein paar Themen rausgesucht, die meiner Meinung nach auch für uns relevant sind, gerade in der heutigen Zeit. Und ich möchte anfangen mit dem Thema Wikipedia. Also einen langen Artikel, der ist auch länger wie viele andere Artikel habe ich gesehen da drin. Ganz simple Frage, welche Meinung hast du persönlich zu dem universellen, unabhängigen Lexikon Wikipedia?
Ich will mich nicht mit fremden Federn schmücken. Führend bei der Arbeit an Wikipedia ist sicherlich Markus Fiedler in Deutschland. Und der Artikel oder das Kapitel in dem Buch basiert auch...
Bei der Aufarbeitung zu Wikipedia.
Ja.
Also nicht Markus Fiedler ist bei Wikipedia.
Um Gottes Willen, nein,
sondern,
im Gegenteil.
Genau, wir reden hier kritisch über Wikipedia und Markus Fiedler ist einer der Personen, die da große Arbeit geleistet haben.
Wahrscheinlich am tiefsten in Deutschland in dem Thema drinsteckt.
Ja, ja.
So, und... das Kapitel in dem Buch bestand auf der Seite aus 5 Kapiteln. Ich habe da eine Sonderserie eine Woche gemacht. Und um einmal aufzuzeigen, eben wie die Wikipedia funktioniert, das kann man in der Kürze nicht. Wie gesagt, bei dem Markus Fiedler gibt es, ich glaube, inzwischen 50 Stunden Material auf seinem YouTube-Kanal dazu. Aber es zeigt einen guten Umriss und es zeigt eben auch eindeutig, dass die Wikipedia eben alles andere ist als eine Enzyklopädie. Es ist kein Lexikon. Wikipedia ist ein Mittel, um eine bestimmte Meinung in die Bevölkerung zu drücken. Wer bei Wikipedia abweichende Meinungen veröffentlicht, wird gesperrt. Im besten Fall für einen Tag, aber es kann auch bei bestimmten Artikeln, ne, das berühmte Beispiel Daniele Ganser, wer den Artikel ändert, der ist lebenslang gesperrt, weiß gar nicht warum. Das heißt, es gibt auf Wikipedia zu bestimmten Themen, gerade Politik, Wirtschaft, gerade auch bestimmte Branchen in der Wirtschaft, Zeitgeschichte, wird bei Wikipedia das Narrativ durchgesetzt, dass wir mit transatlantisch, durchaus auch als pro-israelisch, also im Grunde USA-israelisches Narrativ wird bei Wikipedia durchgesetzt. Wer etwas dagegen schreibt, riskiert eine Sperrung. Mhm. Das ist vielleicht die Kurzform. In dem Kapitel habe ich das sehr genau aufgezeigt mit Beispielen. Es ist ganz spannend zu sehen. Ihr habt das Beispiel von dem Artikel über Gladio drin, mit Screenshots im Buch, wo man einfach sehen kann, wie der Gladio-Artikel war. Der war sehr lang, sehr ausführlich. Und nachdem dann sich einer der Wikipedia-Propagandisten, nenne ich ihn jetzt mal, an diesen Artikel rangemacht hat, war er auf einen Schlag verkürzt auf so. Ja, und das habe ich also nebeneinander gestellt. Du kannst bei Wikipedia die Historie sehen und kannst also sehen, so sah der Artikel aus und so sah er einen Tag später aus. Dann war alles kritisch raus. So, und das kann man bei Wikipedia systematisch bei den entsprechenden Themen beobachten.
Claudio, vielleicht kannst du es kurz erklären, was unter dem Stichwort Claudio zu verstehen ist. Also ich verstehe es als NATO-Geheimarmeen in Europa, war die Doktorarbeit von Dr. Daniele Ganser im Jahr 2005.
Ja. Die ja, was seltenes für Doktorarbeit, ein Bestseller wurde. Claudio tatsächlich waren NATO-Strukturen, das heißt die USA, CIA, haben unter dem Deckmantel der NATO in europäischen Ländern Geheimarmeen aufgebaut, die eigentlich im Falle eines sowjetischen Angriffs dann praktisch Partisanenarbeit machen sollten. Aber da die Sowjets so unfreundlich waren, nicht anzugreifen, wurden sie anders eingesetzt. Wir wissen heute, dass zum Beispiel in Italien Terroranschläge, auch der größte Terroranschlag in Italien, Bologna, mit über 80 Toten, eben nicht, wie da seinerzeit mitgeteilt, von den Roten Brigaden, von den Linken veranstaltet wurden, sondern tatsächlich von Gladio. Und das ist in Italien sogar Gerichtsurteilen festgehalten worden. Das sind keine Verschwörungstheorien, nur die Medien versuchen, das Thema zu ignorieren. Und Wikipedia hat das Thema, als Daniele Ganser populär wurde, auch ganz schnell zurechtgestutzt, sodass der deutsche Leser bitteschön nicht allzu viel darüber erfährt.
Also die Geheimdienste haben damals, das war in den 80er Jahren.
Das war seit dem Krieg und es gibt auch keine Nachricht darüber, dass es beendet wurde. Es wurde nicht untersucht. Man muss davon ausgehen, dass es heute noch.
Ich meine jetzt speziell in Bologna. Also sprich, ich habe das Jahr jetzt nicht genau auf dem Schirm, ich glaube es war Anfang der 80er, gab es einen verheerenden Bombenanschlag. den die Medien und der Staat und alle Beteiligten oder alle Verantwortlichen eben den roten Brigaden zugeschoben haben. Und damit haben sie natürlich eine antikommunistische Stimmung erzeugt im Land, was dafür gesorgt hat, dass die eben nicht mehr gewählt wurden oder massiv in den Wahlen abgeflacht sind.
Ja, und die Kommunisten, muss man wissen, waren damals in Italien eine durchaus populäre Partei. Die hätten eine Regierung stellen können und das wollten die USA nicht. Also hat man sich überlegt, wie diskreditiere ich die? Und hat Terroranschläge veranstaltet und sie den Roten Brigaden in die Schuhe geschoben.
Also sprich, von Staats wegen finanzierter Terror. Und das wurde in einem Wikipedia-Artikel aufgegriffen, der aber dem Moderator dieses Artikels irgendwie zu NATO-kritisch war. Und deswegen wurde er verändert.
Zusammengestrichen.
Ja. Ja. Daniel Ganser, einer der ganz Großen in Sachen Aufklärung, ein wirklich aufrecht stehender und gehender Historiker, der sich anhand der Fakten orientiert, hat es versucht zu ändern, seinen eigenen Wikipedia-Eintrag versucht zu ändern und ist dadurch erst so richtig draufgekommen, was Wikipedia eigentlich ist, dass es also kein unabhängiges Lexikon ist, sondern ein Instrument für Propaganda und Meinungslenkung.
Und Diskreditierung.
Und Diskreditierung natürlich sofort. Weil er angefangen hat zu forschen über 9/11, speziell Gebäude Nummer 7. Der Druck wurde groß seitens der Uni, an der er beschäftigt war, in Basel und
so weiter. Vorher Zürich, zwei Unis, zweimal gefeuert.
Ja, also er hat sich nicht einknicken lassen. Und er ist natürlich dann auch das prägende Beispiel gewesen von Markus Fiedler, der in seinem Film Die dunkle Seite der Wikipedia die Machenschaften dieser Gruppierungen genau aufgezeigt haben.
Vor allem die Strukturen. Er hat erstmal aufgezeigt, wie es überhaupt funktioniert. Das war ja, man kann ja auf YouTube den alten Vortrag von Daniel Ganser noch finden, wo er darauf mal eingeht und noch nicht wusste, wie es funktioniert. Und dann ist Markus Fiedler mit diesem Film rausgekommen und damit wurde erst klar, wie Wikipedia tatsächlich funktioniert. Das wusste ja keiner. Das weiß ja heute auch kaum jemand. Aber wie gesagt, in Deutschland tatsächlich diese Verbindung, Strukturen, wer da mit wem, das hat der Markus Fiedler ausgepult. Das hat er aufgedeckt und das war eine ziemlich bemerkenswerte Arbeit.
Also man kann Wikipedia als Lexikon schon nützen, wenn man wissen will, wie hoch ist der Mount Everest oder wie groß sind die Landmassen auf der Erde, wie viel Einwohner hat der Kongo und solche Sachen.
Liebesleben also, der Marienkäfer.
Exakt. Also alles, was physikalisch mehr oder weniger nachprüfbar ist und auch an anderer Stelle zu finden ist, dafür ist Wikipedia natürlich auch gerechtfertigt. Aber ich sehe es als wirklich unheimlich raffiniertes Propaganda-Instrument, das die wenigsten Menschen auch nur ansatzweise verstanden haben, in welche politische Richtung, welcher Spin, also welche Drehrichtung in diese Richtung immer gegeben
wird. Ja, und man muss ja sogar vorsichtig sein, es geht ja noch weiter. Es ist ja nicht nur Politik, es ist ja auch zum Beispiel Wirtschaft. Also es ist ziemlich schwierig, in der deutschen Wikipedia Artikel zu bringen, die kritisch mit der Pharmaindustrie umgehen. Weil es bei Wikipedia Schreiberlinge gibt, die tatsächlich sogar für die Pharmaindustrie arbeiten und dafür sorgen, dass dass die gut dasteht. Also selbst eine kritische Diskussion, nur zu sagen, weiß ich will jetzt gar kein Thema aufmachen, aber nehmen wir Impfen. Ja, es gibt Argumente für und gegen. Die müssten in einem Lexikon beide erwähnt sein. Das eine sind böse Verschwörungstheoretiker, das andere ist die glorreiche Wahrheit. Und so funktioniert eben ein Lexikon nicht, so wird Meinung gemacht. Ein Lexikon hat aber per Definition keine Meinung, sondern zeigt nackte Fakten. Und wenn es dann keine eindeutige Erklärung gibt, erzählt es auch beide Seiten. Ja, so, man ist sich nicht einig, es gibt Punkte do, was machen wir damit?
Hast du dich schon mal damit beschäftigt, was man eigentlich tun muss, um Moderator zu werden bei Wikipedia und was für ein Klientel das ist? Weil die müssen das ja tagtäglich machen. Es gibt ja gerade wie zum Beispiel die von Markus Fiedler aufgezeigten Autoren wie Copilot und Felix mit KS. Die sind ja hyperaktiv. Man kann an der Historie von manchen Artikeln erkennen, dass da tausende Änderungen und Einträge sind. Also die müssen sich ja quasi um dieses ganze Thema, eigentlich muss sich deren Leben alles um Wikipedia drehen. Weißt du, was das für ein Klientel ist?
Das weiß der Markus besser als ich. Also ich meine, das hat sich mit den Leuten mehr beschäftigt. Können wir nur spekulieren. Also ich meine, wäre schön, wenn mal einer von denen zur Steilzeit kommt und mit dir mal redet. Nein, also ich kann dazu jetzt nicht viel sagen. Was ich sagen kann, ist, dass die Wikipedia nicht das ist, als was sie dargestellt wird, nämlich das demokratische Online-Lexikon. Demokratie funktioniert von unten. Bei Wikipedia funktioniert die Demokratie von oben. Die Oberen, die Höchsten in der Hierarchie, wählen die Unteren, die wählen die Unteren. Das heißt, es ist genau das Gegenteil von demokratisch. Es ist nicht so, dass alle in Deutschland angemeldeten Wikipedia-Nutzer einmal im Monat abstimmen, wen mache ich jetzt zum Nächsthören, zum Administrator. Die haben nichts zu sagen. Es kommt alles von oben. Es ist also im Gegenteil, es ist nicht demokratisch Wikipedia, ist nicht demokratisch aufgebaut, sondern diktatorisch. Mhm. Das muss einfach jedem, der Wikipedia spendet, klar sein. Mhm. Und das ist kein Geheimnis. Das habe ich sogar, das hat sogar Jimmy Welch, einer der Gründer von Wikipedia, in einem Spiegel-Interview selber gesagt, das habe ich ja auch in dem Kapitel zitiert, wo er dann sagte, ja, nicht, das ist, wir haben ja gegen Desinformation ein super Mittel, da sind einige Leute, die miteinander, nicht, und mhm. so, also klar, er nennt es Desinformation, aber ich nenne es eben Meinungsmache, wenn einige Leute bestimmen, was gesagt werden darf und was nicht. Mhm. Und das sagt er auch ganz offen, nur die Medien kommen nicht auf die Idee, das zu hinterfragen und reden im gleichen Absatz dann davon, dass es ja so demokratisch wäre dann.
Fantastische Entwicklung, das schöne Internet, Vorteile, Nachteile. Ne? Also wer hätte das gedacht, dass man mit so einer einzigen Plattform so viel Meinung machen kann. Nun gut, ich möchte an dieser Stelle auf die Sendungen von Markus Fiedler hinweisen, der da also wirklich ganz viel Arbeit gemacht hat und ich glaube, da gibt es auch in Zukunft noch viel zu berichten. Nächstes Thema. Thema gute Demo, böse Demo. Wir erleben immer wieder in den Medien, dass über gewisse Demonstrationen in Ländern verschieden berichtet wird. Du hast es ziemlich gut aufgedröselt, wie diese Mechanismen sind, wie man quasi auch von Anfang an in dem Bericht eine gewisse Drallrichtung der Meinung entwickeln kann, sodass die Zuschauer entweder auf Seiten der Demonstranten stehen oder auf Seiten der Polizisten, je nachdem, was man eben
braucht. Wie es gewollt ist.
Genau. Es gibt da zwei Beispiele, die du aufgeführt hast, das du jetzt vielleicht ein bisschen ausführen kannst. Das eine war Beispiel Marokko und das andere war der Aufstand der Gelbwesten in Frankreich.
Ja, es gab in Marokko in 2019 Demonstrationen, es waren wohl die Lehrer, die für bessere Arbeitsbedingungen, Löhne und so weiter gekämpft haben.
Irgendwann im März 19.
Ja, es ist jetzt ein gutes Jahr her. Und da fiel mir das einfach auf, weil wieder ziemlich genau fast am gleichen Tag, glaube ich, die Artikel im Spiegel waren, wo wir einerseits gelernt haben, dass in Marokko die bösen Polizisten die armen Lehrer niederknüppeln, die ja nichts weiter wollen als gute Arbeitsbedingungen. Das sind ja ganz arme Kerle und die Polizisten sind so brutal. Gleichzeitig fand in Frankreich eine Gelbwesten-Demo statt. Und in Frankreich muss man wissen, da sind hunderte Leute verkrüppelt worden, weil die Polizei mit Gummigeschossen oder mit Tränengasgranaten auf die Menschen schießt. Das, also die Granaten, da ist ja 50 Gramm Schwarzpulver drin. Das ist, wäre als China-Böller zur Silvester verboten, das Ding. Und wenn du das an die Hand kriegst und das da explodiert, ist der Arm runter. Und davon gibt es über 100 Verletzte in Frankreich.
Augen verloren
durch Gummigeschosse und so weiter. Kommt in die Medien nicht vor. Da sind es also die bösen Gelbwesten, die randalieren, am besten auch noch antisemitisch sind. Und was nicht alles, und die sind ganz böse und die arme Polizei tut nur ihren Job. Die Polizei in Marokko ist längst nicht so brutal vorgegangen wie die Polizei in Frankreich. Aber in den Artikeln wird eben ein anderer Eindruck erweckt. Ein besonders schönes Beispiel ist, das ist in dem Artikel nicht drin, waren für mich die Demonstrationen in Moskau im letzten Sommer, wo immer von Polizeigewalt berichtet wurde, die es nicht gab. Es gab keine. Das war eine friedliche Geschichte, die Polizei kam und sagte, es ist nicht genehmigt, wir führen euch jetzt ab. Geht's auf die Wache, Personalien aufnehmen, kriegst ein Bußgeld gescheit, gehst nach Hause. Die Medien haben von Polizeigewalt berichtet. Das war dann so abstrus, dass es dann am Ende tatsächlich einen Fall gab. Da hat tatsächlich ein Polizist eine Frau geschlagen. Es gab einen Fall von Polizeigewalt. Nur den haben die Medien gar nicht aufgegriffen, weil wenn sie den jetzt aufgegriffen hätten, dann hätte vielleicht einer fragen können, ach, jetzt habt ihr einen konkreten Fall. Was war denn in den letzten 3 Wochen, wo ihr nur davon geredet habt? Ne? Also, das heißt, es werden so Vorwürfe in den Raum gestellt, ohne belegt zu werden. Aber das beeinflusst natürlich den Leser. Mhm. Moskau, brutale Polizeigewalt. Keine Beispiele, keine Belege, nichts. Mhm. Und das machen die Medien gerne. Wenn die Demonstration der Meinung des Mainstream in den Kram passt, dann sind die Demonstranten ganz arme Schweine, die von Polizisten zusammengeknüppelt werden. Das passiert in Russland, in Venezuela, in Marokko oder sonst wo, China, Hongkong. Wenn es aber andersrum so ist, dass die Demo den Mainstream entgegenläuft, dann sind das alles Randalierer, Antisemiten, Autonome und die Polizei sorgt für Ruhe und Ordnung.
Ich finde dieses Beispiel mit den Demonstrationen insofern interessant, weil es halt wieder mal ein Licht wirft darüber, wie selektiv berichtet wird. Wenn eine Nachricht dem System passt oder ob sie eben nicht passt. Ein anderes Beispiel dafür ist auch dieser immer noch anhaltende Generalstreik in Frankreich, den wir jetzt seit Dezember 2019 schon haben. Das sind jetzt also schon ja, zwei Monate, über zwei Monate.
Zweieinhalb.
Also ich habe in den letzten zweieinhalb Monaten wirklich nur minimalste Berichte gelesen, obwohl ich jeden Tag die Massenmedien konsultiere, über diesen Streik in Frankreich. Weder was da drüben genau passiert, welche Auswirkungen das hat, was für ein Ausdruck von Volkeswille da eigentlich gerade umgesetzt wird, dass die Franzosen, weil sie bis 64 jetzt arbeiten müssen, rentemäßig, dass sie dann so lange auf die Straße gehen und wir 67 und vielleicht sogar 70 und keiner geht auf die Straße. Also man sieht wirklich, wie das Meinungsmanagement da funktioniert. Ich habe Freunde, oder vielmehr die Tochter von einer Freundin von mir ist in Paris, die wohnt da. Und was die berichtet, ist also wirklich berichtenswert. Also das wäre für deutsche Verhältnisse eigentlich auch mal ein Brennpunkt wäre oder ein ZDF-Spezial oder sonst irgendwas. Wie ist es denn jetzt, wenn sich seit Monaten der Müll türmt in der Stadt und nichts mehr funktioniert, wenn man nicht mehr in die Stadt kommt, wenn die U-Bahn streikt,
die Busse nicht fahren,
die Busse und so weiter und so. Was bedeutet das denn eigentlich für den? Also es gibt genügend Anlass für wirklich Berichterstattung, wo man sagt, hey, was geht denn da ab? Warum nicht? Wieso passiert das nicht?
Gut, ich meine, jetzt da komme ich natürlich in Spekulation. Aber
darfst du.
Darf ich, ja. Zunächst einmal, vielleicht fange ich die Frage anders an. Stellen wir uns mal vor, das würde in Moskau passieren.
Ja, interessant.
Ja? Was wäre dann? Wäre dann Brennpunkt im ZDF oder nicht?
Eine Live-Schalte.
Oder, ja, Live-Schalte und zwar nonstop. Das ist das, was ich schon sagte. Wenn etwas dem Mainstream in Kram passt, wird es berichtet. Russland ist böse. Wenn da auch nur 10 Leute irgendwo demonstrieren, ist das eine Sendung wert. Frankreich ist lieb. Wenn da ein Generalstreik ist, dann wird er besser nicht so in Fokus gerückt. Das heißt, wir können spekulieren, ob es daran liegt, dass der deutsche Michel besser nicht erfahren soll, dass man in Frankreich nicht bis 64 arbeiten möchte, wo wir bis 67 arbeiten müssen. Es kann sein, dass man auch nicht die Frage stellen muss, warum ist jetzt das Volk gegen Macron, der ist ja eigentlich so ein Heilsbringer. Da gibt es jetzt viele Möglichkeiten. Wir können ja mal, wahrscheinlich ist es eine Kombination aus allem. Aber Fakt ist eben, man stelle sich vor, so ein Generalstreik, ne? Hongkong. Was war Hongkong für ein Thema? War aber kein Generalstreik, waren Demonstrationen. Frankreich ist richtig kein Thema. Mhm, wo es passt, China ist böse, also Hongkong berichten wir. Frankreich ist lieb, berichten wir nicht.
Eins von vielen, vielen Beispielen, das du
wie gesagt,
aufgezeigt
das
hast.
Ohne Ende, ja.
Ja, und ein Beispiel, was in den letzten 15 Monaten, sagen wir mal die letzten anderthalb, zwei Jahre auch sehr manipulativ gehandhabt worden ist in den Massenmedien, ist die Personalie Julian Assange. Hm. Der ist natürlich schon seit vielen Jahren bekannt, also spätestens seit 2008, seit der Veröffentlichung dieses berühmt-berüchtigten Collateral Murder Videos, wo zu sehen war, dass eine amerikanische Hubschrauberbesatzung in eine Gruppe Zivilisten gefeuert hat, die angeblich Aufständische waren und so weiter. Also brutalster Mord, der dann auch noch mit einem höhnischen Lächeln seitens der Besatzung...
Was nehmen die Kinder mit in den Krieg?
Ja, good kill. Oder also wirklich, man hat die menschenverachtende Denke dieser amerikanischen Soldaten da gesehen, die ja auch nichts anderes sind wie Propagandaopfer, die in diesem System groß geworden sind. Aber so leicht will ich es jetzt nicht machen. Die sind natürlich trotzdem schuldig in dem Fall, auch wenn sie Opfer von Propaganda sind. Wollen wir mal außen vor lassen. Seit dieser Situation war Julian Assange ein Thema in den Medien. Man hat damit auch viel Schlagzeilen gemacht, hat viel Geld gemacht mit den Geschichten, die WikiLeaks veröffentlicht hat. Das war den Medien ganz genehm, dass man da auch in das gleiche Horn blasen konnte. Und dann hat sich plötzlich der Wind gedreht. Als dann eben die Vorwürfe kamen seitens aus Schweden mit den Vergewaltigungen und dann fiel das traurige Spiel gegenüber ihm an. Wir wissen es alle, was passiert ist. Er hat sich 2012 in die Botschaft von Ecuador in London geflüchtet und seit 2016/17 war mein Eindruck in den Medien, dass der Tenor sich gegenüber Herrn Assange geändert hat. Kannst du deine Einschätzung da mal preisgeben?
Ja, das kann man noch deutlicher sogar sagen. Also natürlich, der Tenor hat sich geändert. Zuerst war Assange der Mann, der Whistleblower, eine Plattform gibt, der also die Wahrheit aufdeckt und so weiter. Während er dann in dieser Botschaft drin saß, hieß es dann plötzlich, naja, Vergewaltiger vielleicht. Und dann irgendwann zum Ende hin hieß es ja auch noch, der ist irgendwie asozial, nicht? Der macht das Klo nicht sauber oder was die da alles erzählt haben. Also er wurde dann negativ ins Licht gesetzt. Mhm. Aber nicht nur Assange hat es getroffen. die Medien haben sich früher darauf gestürzt, wenn, ne, das Irak-Video, Edward Snowden war auch Wikipedia, WikiLeaks dahinter, war auch ein großes Thema in den Medien, Edward Snowden damals. Jetzt haben wir aktuell den Fall, dass Whistleblower über Wikipedia veröffentlicht haben, dass die Berichte von der OPWC,
CW,
ich vergesse es immer wieder, ja. OPCW, ja. Also von der Internationalen Chemiewaffenkontrollinstanz, der UNO, über syrische Giftgasattacken gelogen sind. Da gibt es Whistleblower, und zwar mehrere, die haben veröffentlicht, Korrespondenz, E-Mails, alles. Das zeigt darauf hin, dass das jetzt gewollt war, dass die Amerikaner recht haben und Syrien böse ist, obwohl die Untersuchungen vor Ort was ganz anderes ergeben haben. Wäre eigentlich auch ein Skandal für die Medien. Komischerweise schreibt darüber kein Mensch. Also auch Wikipedia selbst und seine Enthüllung finden in den Mainstream-Medien nicht mehr statt. Es ist nicht so, dass die aufgehört haben. Ja. Nur es wird nicht mehr berichtet. Und das betrifft eben nicht nur Assange, der natürlich jetzt als Mensch darunter leiden muss. Ich weiß nicht, was der gesundheitlich schon mitgemacht haben muss. Ich will es auch ehrlich gesagt mir nicht vorstellen müssen. Aber es betrifft eben auch Wikipedia selbst und das, was wir noch Informationen bekommen. Und Assange, wie gesagt, eigentlich müsste man nach ihm Straßen benennen und Plätze.
Also er wurde ja letztes Jahr, ich glaube auch im März, im Februar, März war das, als er unter Zwang aus der Botschaft entfernt wurde. Wir kennen alle das Video, das zufälligerweise gerade ein russischer Kameramann gemacht hat, weil der als einziger vor der Tür gestanden ist, gerade mit Record on.
Ja, ja.
Er wurde rausgeschleift unter lauten Protest von ihm, so nach dem Motto, Großbritannien ist kein souveräner Staat. Ja. Die Botschaft von Ecuador ist eingeknickt. Der neue Präsident Moreno,
ist eingeknickt.
Der hat mehr oder weniger eine gute Abmachung getroffen mit Amerika, ging es um viel Geld.
Der Zufall ist, er bekommt von internationalen Entwicklungsbanken, die Amerikaner lenken, Milliardenkredite, und zufällig zur gleichen Zeit wird Assange rausgeschmissen. Alles Zufall, wir sind Verschwörungstheoretiker, wenn wir was konstruieren.
Dann wurde Julian Assange in Einzelhaft gesteckt, in ein Hochsicherheitsgefängnis in England.
Wegen eines minderen Kautionsvergehens, man beachte das.
Also Unverhältnismäßigkeit der Mittel könnte man da auch anführen. Also es ist eine Farce, ein Justizskandal, kann man es eigentlich sagen. Ich hoffe sehr, dass er das alles gut übersteht. Es sieht momentan nicht gut aus für ihn. Aber in den letzten Wochen, sagen wir mal jetzt so 3 Wochen, 2 bis 3 Wochen, also sprich seit Anfang Februar 2020, habe ich plötzlich in mehreren Medien, öffentlich-rechtlich, eine etwas kritischere Berichterstattung wahrgenommen bezüglich der Foltervorwürfe seiner Familie oder seiner Unterstützer, also dass es menschenunwürdig ist, dass er da unter wirklich katastrophalen Bedingungen haust, kein Zugang ins Netz, kann nichts lesen, Einzelhaft, kann nur eine Stunde raus am Tag, körperlich, seelisch fast gebrochen schon, er magert ab, ist also, man hat so fast den Eindruck, man versucht, dass sich das Ganze biologisch erledigt, dass er stirbt, bevor es zur Verhandlung kommt. Jetzt aber plötzlich gibt es einen Sonderberichterstatter der UNO namens Nils Melzer, der immer wieder, siehe mal einer an, sogar vom ZDF interviewt wird in ZDF-Redaktionsräumen. Kannst du uns jetzt mal erklären oder versuchen zu deuten, was es damit auf sich hat? Sind die jetzt plötzlich aufgewacht, die Massenmedien, oder was wird hier gerade gespielt?
Wenn sie aufgewacht wären, würden sie den Skandal beim Namen nennen. Es war ein kleiner Beitrag im ZDF. Ich nenne das immer so dieses Feigenblatt. Ja, also ich erlebe es auch im Spiegel. Da hast du dann, den ich ja besonders genau beobachte, da hast du zu einem Thema 10 Artikel, die in eine Richtung hauen. Ja, was ich, Russland ist böse. Mhm. Und dann hast du zwischendurch einen Redakteur, der das Feigenblatt schreiben und mal einen objektiven Artikel dazwischen legen. Und so sehe ich das jetzt auch beim ZDF. Der Grund war...
Das war im Auslandsjournal, dieser Bericht.
Der Grund war ja, dass der Nils Melzer, der Sonderberichterstatter der UNO, oder Beauftragte der UNO für Folter, einer Schweizer Online-Zeitung, er ist selber Schweizer, die nennt sich Republik, ein sehr langes Interview gegeben hat, wo er auch Unterlagen gezeigt hat, aus denen hervorgeht, dass die ganzen Vergewaltigungsvorwürfe in Schweden waren konstruiert. Die Mädchen, die Frauen kamen da nicht rein, sagten Vergewaltigung. Die sagten, wir möchten, dass er einen AIDS-Test macht. Wir hatten ungeschützten Sex und würden gern wissen, ob. Und dann sind wir raus und die Polizisten haben dann, die Korrespondenz ist da, die Korrespondenten haben es dann umgeschrieben und eine Vergewaltigung daraus gemacht. Also es ist alles konstruiert und das hat der Melzer aufgezeigt. Und dann eben, wahrscheinlich wieder, ne, das berühmte Feigenblatt, hat das ZDF mal einen 3-Minuten-Beitrag gebracht und gesagt, oh ja, da könnte irgendwie was schiefgelaufen sein, wer weiß. Fertig.
Und dann ist naja, die haben das schon genannt, ja, dass also die Vorwürfe konstruiert waren. Es wurden auch die Faksimile eingeblendet, aus denen ganz klar hervorgeht, wie die schwedische Polizei dieses Verfahren beeinflusst hat, dass also Polizisten quasi genötigt wurden, die Protokolle, die Vernehmungsprotokolle umzuschreiben und das dann auch mit Unterschrift quasi zu legitimieren. Also das war schon, ja, schon ein Tenor, den ich so bis dahin nicht wahrgenommen habe.
Doch, den gibt es immer mal irgendwo zwischen den Zeilen. Aber nochmal, wenn die Medien aufgewacht wären, wer ist auf die Titelseiten? Man stelle sich vor, in Russland würde ein kritischer Journalist in Einzelhaft gesteckt, die UNO würde über Folter berichten und so weiter und so fort. Mhm. Und dann stellt sich auch noch raus, die ganze Anschuldigung ist konstruiert. Ja. Was würden die Medien daraus machen? Wie oft am Tag würden wir das hören? Mhm. Ja? Bei Assange gab es jetzt den berühmten, wie ich es nenne, Feigenblattartikel im ZDF. Da haben sie es mal kurz gesagt und dann ist es wieder weg.
Okay, seitdem auch nicht wieder großartig.
Ja. Was meine These bestätigt. Mhm.
Das heißt also, wenn es wirklich ernst gemeint wäre, ein offenes Interesse an der Aufarbeitung, dann müsste das Thema permanent auf Seite 3 in der Süddeutschen, Heute-Journal, Tagesthemen, Tagesschau und so weiter, dass das immer wieder...
Ja, schon im Interesse der Journalisten selbst. Mhm. Was ist Assange, er ist ein Journalist. So, als Journalist habe ich doch ein Interesse daran, dass ich meine Arbeit machen kann, ohne befürchten zu müssen, dafür in den Knast zu gehen und in Isolationshaft zu kommen. Das ist ja Folter. Sagt die UNO, nicht ich. So, da müsste eigentlich jeder Journalist, ob er beim ZDF, bei der Süddeutschen arbeitet oder wo auch immer, ein Interesse daran haben, dass so ein Skandal aufgedeckt wird, Assange in Freiheit kommt, mhm. weil das kann euch morgen auch passieren, mhm. wenn ihr das Falsche schreibt. Ja, wenn man das durchgehen lässt, die Hemmschwelle wird immer weiter sinken.
Das ist eigentlich gerade die Antwort auf die nächste Frage, die ich gehabt hätte, wie du den Fall im Rahmen der Pressefreiheit einordnest. Also du siehst da eine große Gefahr für die Pressefreiheit selbst?
Die sehe ich nicht nur. Wie gesagt, man beachte einfach nur, dass WikiLeaks die Unterlagen der Whistleblower aus dem OPCW veröffentlicht hat. Aber im Mainstream fand sich darüber nicht ein Wort. Wer darüber was lesen wollte, musste auf die Seite von WikiLeaks gehen. Mhm. RT Deutsch hat es gebracht. Ich habe es gebracht mit den Links auf die Wikipedia-Seite. Wenn ihr mir nicht glaubt, guckt WikiLeaks-Seite. Wenn ihr mich glaubt, guckt nach. Und so weiter. Komischerweise war es nicht im Spiegel, nicht im ZDF, nicht in der Süddeutschen. Also das heißt, die Gefahr ist nicht nur irgendwie möglich und abstrakt irgendwo droht sie. Sie ist konkret schon da. Und zwar seit Jahren.
Sie ist da.
Sie ist schon lange Realität. Mhm. Mhm. Wie gesagt, man könnte ja auch sagen, okay, es gibt diese Whistleblower. Wir als Spiegelredaktion haben unsere Zweifel an der Echtheit der Dokumente, nicht? Man kann, aber es wird gar nicht berichtet. Mhm. Und das ist was ich auch im Vorwort des Buches sage, viel schlimmer als Lügenpresse ist Lückenpresse. Denn wenn die Presse lügt, dann kann ein Leser feststellen, oh, da stimmt was in dem Artikel nicht.
Und er kann nachforschen, ob das vielleicht woanders anders steht. Ja.
Oder aber wenn ein Leser nichts erfährt, weil es einfach nicht erzählt wird, dann kann er auch nicht misstrauisch werden. Und das ist so dieser Klassiker, den wir jetzt zum Beispiel bei diesen Whistleblowern sehen. Es wird nicht berichtet, stattdessen wird berichtet, die OPCW hat veröffentlicht, Assad ist schuld. Mhm. Das kommt. Ja, man könnte ja sagen, okay, die OPCW sagt, aber es gibt die Whistleblower, mal gucken, was eine Ermittlung ergibt. Aber der deutsche Michel soll es nicht wissen, er erfährt es nicht und schon, darum sage ich, Lückenpresse ist in meinen Augen viel gefährlicher. Mhm. Mhm.
Den Vögelchen hier ist es egal, ob es kalt ist, gell? Die machen einen Frühling. Ja,
ja, die sind da stur.
Die sind stur, ja. Wir sind draußen. Ja, also wir gucken natürlich alle gespannt auf diesen Fall. Und egal, man kann es nicht oft genug sagen und erwähnen, er ist einer der wichtigsten Journalisten in dieser Zeit. Und wir werden es hoffentlich noch erleben, dass mal irgendetwas nach ihm benannt wird. Hoffentlich nicht posthum, sondern zu seinen Lebzeiten noch. Das würde ich mir sehr wünschen, dass man ihm einen großen Preis verleiht und er persönlich auf die Bühne geht und sagt, wir haben es geschafft. Ja, wir haben es geschafft. Also das ist mein innerer Wunsch. Kommen wir zu einem anderen Thema. Es geht um das leidige Thema Energieversorgung, Thema Erdgas. Es gibt ein großes Projekt, ein deutsch-russisches Projekt, das von einem internationalen Konsortium gebaut wird. Alle kennen es. Das ist Nord Stream 2, eine neue Gasleitung, die russisches Erdgas nach Europa bringen soll, speziell nach Deutschland. Und dieses Projekt wurde in den letzten Monaten noch mehr quasi behindert, indem also die Schweizer Firma, die dieses Schiff, dieses Gaspipeline-Verlegeschiff betreibt, mit Sanktionen bedroht wurde und die dann eben aufgrund des Drucks der Amerikaner den Betrieb eingestellt haben und das Projekt momentan brach liegt. Und es war auch gar nicht mehr so weit, es waren glaube ich nur noch ein paar Dutzend Kilometer.
Ja, es waren so 130.
130 Kilometer, also ein paar Wochen wäre es noch gegangen, die Verlegearbeiten, die Anschlussarbeiten vor Ort und so weiter. Und dann wäre die Versorgung losgegangen. Erstens, wo steht das Projekt momentan? Und zweitens, wie beurteilst du die Beeinflussung der Amerikaner zu diesem Projekt?
Gut, das Projekt steht still. Die Russen haben Verlegeschiffe, die sind weit weg. Die versuchen sie jetzt ranzuholen. Das wird aber dauern. Also die Russen sagen jetzt, wir können es fertig machen, aber das wird bis Ende des Jahres dauern.
Das ist, ach, das, doch, was, bis Ende
das
des
ist
Jahres,
das, was die Russen inzwischen sagen, ja.
Weil er ein Ersatzschiff erst besorgt werden muss.
Ja, oder? Das sind viele, viele Details. Also sie haben Schiffe gekauft. Gazprom hat solche Schiffe gekauft. Im Augenblick sind die im Fernen Osten. Die brauchen allein einen Monat für die Anreise. Und das Schweizer Schiff war natürlich in vielen Punkten besser. Ich bin jetzt kein so Experte, was jetzt das so viel langsamer macht. Aber Fakt ist, die Russen sagen, Ende des Jahres ginge es. Amerikanischer Einfluss ist relativ leicht zu erklären. Die Amerikaner wollen Russland schwächen, das ist halt eine alte Tradition. Das gab schon in den 60er, 70er Jahren die ersten Deals. Damals hieß es Pipelines für Gas. Das heißt, die Deutschen haben Russland hochwertige Pipelines geliefert, der Sowjetunion. Und dafür wurde eine Gasleitung gelegt, die Deutschland ja bis heute versorgt mit Erdgas aus Russland. Das gab es immer wieder. Mit jeder neuen Pipeline waren die Amerikaner böse, wollten nicht, dass Russland Gas verkauft. Eben weil sie Russland schaden wollen und auch weil sie natürlich den Keil zwischen Europa und Russland treiben wollen. Aber heute kommt noch was Neues dazu. Die Amerikaner sind durch Fracking zum größten Produzenten von Öl und Gas aufgestiegen. Sie haben also mehr, als sie brauchen. Und das wollen sie gerne nach Europa verkaufen. So, da werden Terminals gebaut, weil das Gas muss mit Fracking rausgeholt werden, dann verflüssigt werden auf minus weiß ich wie viel Grad. Wird flüssig in Tankern über den Ozean gefahren, dann wieder entflüssigt in Spezialterminals und dann weitergeleitet. Das Ganze ist teuer, die Fördermethode ist teurer, der Transport ist teuer. Für alle Umweltapostel, es setzt enorm viel CO2 frei, weil enorm vor allem viel Methan verloren geht. Das Flüssiggas gibt Methan ab auf dem Transport. Das schlimmste Gas übrigens. All das spielt keine Rolle in den Medien. Und es führt am Ende dazu, dass das russische Gas ungefähr 30% billiger ist als das amerikanische. Das heißt, die Amerikaner können mit fairen Mitteln, mit Wettbewerb in Europa nicht Fuß fassen. Also müssen sie Russland behindern, verhindern, dass Russland ausreichend Gas liefert und dann sagen, hurra, wir füllen die Lücke. So führt dazu, dass, dass dann Strom, Heizung teurer werden, weil das Gas teurer ist und führt auch zur Nachteilung der europäischen Industrie. Und ganz spannend ist, dass trotzdem europäische Länder und in Deutschland zumindest einige Parteien trotzdem gegen das russische und für das amerikanische Gas sind, das eigentlich niemandem nützt außer den USA.
Es gibt komischerweise bei diesem Projekt Unterstützung seitens der deutschen Bundesregierung in Form von der Kanzlerin selber. Welch Wunder, sie ist ja eigentlich ganz transatlantisch ausgerichtet. Was mich wirklich sehr verwundert, ist jetzt diese Unterstützung von Nord Stream 2, also gegen allen Druck, der permanent aufgebaut wird und ständig erhöht wird seitens des amerikanischen Botschafters in Amerika, der sich ja schon fast wie ein Gouverneur aufführt, aber auch seitens der Regierung und anderer Möglichkeiten, da bleibt sie erstaunlicherweise eisern und sagt, nein, das Projekt findet statt. Ich kann das soweit nicht nachvollziehen.
Ich auch nicht.
Ist das,
Ich stelle es verwundert fest. Es ist im Grunde fast das einzige Thema, wo Merkel mal sich gegen die USA stellt. Wo sie ganz klar sagt, nein, wir wollen das Projekt fertig. Dass sie jetzt nachdrücklicher hätte reagieren müssen auf die Sanktionen, war in meinen Augen die Reaktion, finden wir nicht so gut oder so, war jetzt in meinen Augen viel zu schwach. Aber nichtsdestotrotz, an dem Projekt selbst hält sie fest. Mhm. Wie das unter einem anderen Kanzler wäre, ist die große Frage. Aber wie gesagt, das Projekt ist für Deutschland auf jeden Fall gut. Es bedeutet sichere Versorgung und günstige Versorgung. Und dann haben wir noch das Argument, Abhängigkeit von Russland und so weiter, ist in meinen Augen Blödsinn. Die Russen sind mindestens genauso abhängig von dem Geld, das sie dafür bekommen, wie Europa von dem Gas.
Gab es denn in den letzten 40 Jahren schon mal den Fall, dass Russland das Gas als Druckmittel eingesetzt hat oder die Versorgung eingestellt hat?
Noch nie. Es gab Fälle, in denen die Medien es so dargestellt haben. Es gab Probleme manchmal mit der Versorgung durch die Ukraine. Da muss man wissen, die Ukraine ist Transitland und sie bekommt als Transitland Geld. Ja? Mhm. Dadurch, dass sie es durchleiten, bekommen sie einige Milliarden. Und alle paar Jahre müssen diese Transitverträge neu verhandelt werden. Nun ist die Ukraine pleite. Sie zahlt oft ihre Rechnung nicht. Das heißt, es kommt schon mal vor, dass die Russen ein Jahr lang Gas liefern, die Ukraine hat keinen Pfennig bezahlt. Da hätten die Russen also einen Grund, abzustellen den Hahn. Machen sie nicht. So, und dann kommen aber die Verhandlungen ins Spiel, wo es dann heißt, ja, Vertrag läuft aus, was machen wir jetzt? Und dann sagen die Russen, naja, also vor dem neuen Vertrag wäre schon ganz schön, wenn ihr irgendwann mal auch ihre Rechnung bezahlt. Und die Ukraine stellt dann noch höhere Forderungen nach dem Motto, wir brauchen mehr Geld für die Durchleitung. Also immer übliches Spiel. Und da ist es schon mal vorgekommen, einige Male, dass sie eben keinen neuen Vertrag hatten. Der lief aus, ein neuer war nicht da. Und da war es dann aber witzigerweise die Ukraine, die dann den Hahn abgestellt hat, gesagt hat, gut, ohne Vertrag läuft hier kein Gas durch. Mhm. Das heißt, Russland hätte sogar geliefert, nach dem Motto, okay, einigen wir uns ein paar Tage später. Es war dann die Ukraine, die das Gas abgestellt hat und dann, das war immer 1. Januar, läuft immer zum Jahresende aus der Vertrag und da gab es Situationen, wo in Bulgarien die Schulen geschlossen geblieben sind, weil da kein Gas da war, um die Schulen zu heizen.
Mhm. Aber der Böse war Russland.
Ja, das wurde dann, also man konnte in Nebensätzen lesen, ja, also das war ein Kiewer Gericht, das die Entscheidung getroffen hat, aber natürlich russisches Gas, russische Pipeline, ne? Russische Forderungen, die wollen Geld von Kiew. Ja, mhm. Kiew hat die Rechnung nicht bezahlt. Muss man nicht gleich schreiben. Also es wird dann schön umgedreht. Mhm. Aber wie gesagt, wer sich da reinlesen will, ich habe das auf meiner Seite sehr ausführlich, das Thema Gastransit, ein Artikel ganz vom Anfang von Juli oder August 2018, als ich meine Seite gerade aufgemacht habe, ist einer der ersten Artikel unter den Hintergrundartikeln in der Rubrik. Da könnt ihr das nachlesen. Das sind, glaube ich, 60 Buchseiten. Wo ich dieses Thema wirklich ausgepult habe und wo diese ganzen Gaskonflikte genau aufgezeigt habe, wer, was, wann, warum.
Ich meine, dieses Projekt kostet ja viele Milliarden. Die Wahrscheinlichkeit, dass es fertig gebaut wird, ist groß. Siehst du irgendein Szenario, wo seitens der Amerikaner doch noch Druck aufgebaut werden kann, dass es nicht fertig wird?
Nun, zunächst einmal ist die Frage, was passiert, wenn sie Merkel abschießen? Mhm. Ja, wir sitzen jetzt hier, AKK ist gerade zurückgetreten. Merz ist so transatlantisch, ob der für das Projekt noch einsteht, weiß ich nicht. Mhm. So, mal einer Punkt. Der zweite Punkt ist, die Amerikaner haben inzwischen schon weitere Sanktionen angedroht. Und zwar gegen die Firmen, die das russische Gas aus Nord Stream 2 kaufen würden. Da wird es ganz spannend. Mhm. Ob die umgesetzt werden, ob die Sanktionen kommen, weiß man nicht. Aber die Amerikaner haben noch viele Möglichkeiten, irgendwen unter Druck zu setzen, dass der dann vielleicht das Gas nicht kauft. Oder, mhm. ne? Also es ist, wie gesagt, es ist wirklich nichts weiter als der amerikanische Versuch, in erster Linie das eigene Gas zu verkaufen, in zweiter Linie Russland zu schaden. Und es ist zum Nachteil aller anderen Beteiligten. Ja? Würde für Deutschland bedeuten höhere Energiekosten, für Russland weniger Einnahmen. Für die
noch höhere Energiekosten. Ja. Wir haben ja schon die höchsten.
Ja gut, das ist ja ein hausgemachtes Problem. Mhm. Ja, also dass ihr mit eurer Energiewende da die höchsten Stromkosten in Europa produziert, ist ja selbst gemacht. Mhm. Aber das mit dem Gas würde eben einfach bedeuten, der Rohstoff selbst ist schon mal 30% teurer.
Nächstes Thema. Berateraffäre. Also sprich, das ging ja auch in den letzten Monaten durch die Medien, dass die ehemalige deutsche Verteidigungsministerin eine recht eigenwillige Auslegung ihrer Dienstpflicht hatte. Sprich, sie hat sehr viel Geld in die Hand genommen, um die Bundeswehr voranzubringen, mit externen Beratern das Ganze auf den Weg zu bringen, war ihr Ziel. Im Nachhinein stellt sich heraus, dass die Vergabepraxis mal suboptimal gelaufen ist. So sagen wir es jetzt mal neutral.
Nein, wir können es offiziell illegal nennen.
Okay. suboptimal illegal gelaufen ist.
Optimal illegal?
Ja, okay, noch besser. optimal illegal, ja, das ist geil. Und jetzt ist sie natürlich als EU-Ratsvorsitzende in einem ganz anderen Elfenturm eingesperrt oder entfleucht. Aber trotzdem war sie vor kurzem, vor wenigen Tagen, Anfang Februar, Mitte Februar, in einem fünfstündigen Gespräch vor dem Untersuchungsausschuss, den die deutsche Opposition dann halt doch irgendwie durchgeboxt hat. Wir haben uns zum Thema Untersuchungsausschüsse ja schon lang und breit unterhalten, aber kannst du das ganze Thema noch mal ein bisschen ausführlicher Revue passieren lassen, wie die Ursula von der Leyen momentan gerade oder was der Stand der Dinge ist?
Gut, ich fange mal lieber vor der Ursula von der Leyen an. Wir wollen erst mal erklären, was ist ein Untersuchungsausschuss und warum braucht man den? Mhm. Ja? Man müsste ja denken, also was ist passiert? Sie haben in dem Verteidigungsministerium für dreistellige Millionenbeträge Berater angeheuert. Die Verträge wurden nicht gesetzeskonform vergeben, also nicht mit Ausschreibung, sondern unter der Hand. Profitiert hat vor allem McKinsey. Und der Sohn von der Leyen hat auch noch komischerweise einen gut bezahlten Job in San Francisco bei McKinsey bekommen. Das ist natürlich alles wieder nur Zufall. Also das riecht nach, zunächst mal riecht es nicht, es ist illegale Vergabe von Aufträgen. Es riecht nach Vetternwirtschaft und Korruption. Mhm. Und jetzt müsste man sagen, Menschen, Kinders, wir sind doch ein Rechtsstaat, das ist doch ganz toll hier. Da könnte man doch mal den Staatsanwalt sagen, untersuch doch mal. Es gab ja auch Strafanzeigen wegen Veruntreuung und so weiter. Aber in Deutschland wird in solchen Fällen nicht der Staatsanwalt eingeschaltet, sondern ein Untersuchungsausschuss. Und der Staatsanwalt darf nicht ermitteln. Mhm. In Deutschland gibt es, ich empfehle das jedem als Bettlektüre, das Gerichtsverfassungsgesetz, GVG, Paragraph 146 und 147, in denen man nachlesen kann. Der Staatsanwalt hat den Weisungen seines Vorgesetzten zu folgen. Der Vorgesetzte ist der Justizminister. Mhm. Und das wird umgesetzt. Wir haben das bei der Barschel-Affäre gehabt, dass der Staatsanwalt nicht ermitteln durfte in Lübeck, sondern der Untersuchungsausschuss. Da ist es kein Geheimnis, keine Verschwörungstheorie, es ist bekannt. Da kam 146 zur Anwendung. Der Justizminister sagt, du nicht, wir machen's. So, und das sehen wir ganz oft in Deutschland, dass bei Straftaten, die Politiker betreffen, eben nicht die Staatsanwälte und die unabhängigen Gerichte zum Zuge kommen, sondern dass die Politiker quasi in einem Untersuchungsausschuss über sich selbst zu Gericht sitzen. Mhm. Und da beißt natürlich eine Krähe der anderen kein Auge aus. Heute ist es von der Leyen, morgen ist es vielleicht ein SPD-Mann. Nicht? Wenn die jetzt die SPD von der Leyen auseinandernimmt, dann müsste sie Angst haben, dass morgen sie dran ist. Und die Untersuchungsausschüsse haben auch nur einen Zweck. Sie sollen aufarbeiten, was passiert ist. Mhm. Dann schreiben sie einen netten Bericht und geben Tipps, wie man es besser machen könnte in Zukunft. Mhm. Kostet viele Millionen. Ich könnte den Bericht auch schreiben. Der ist sehr kurz. Es wurden Gesetze gebrochen bei der Vergabepraxis. Das könnte man in Zukunft besser machen, indem man sich an die Gesetze hält. Unterschrift Thomas Röper. So wäre mein Bericht. Mhm. Und im Übrigen, Übergabe an Staatsanwalt, der soll da mal gucken, welcher Beamte denn bitte schön jetzt mal... Ne? Wegkommt. Also das ist der Punkt. Und das muss man im Kopf haben, wenn in Deutschland geredet wird von Untersuchungsausschüssen. Das ist in Wahrheit nichts anderes als der völlig legale, nicht nur Versuch, sondern die völlig legale Praxis, Politiker, die Straftaten begehen, vor der Strafverfolgung zu schützen.
In einem pseudodemokratischen Verfahren.
Ja, da wird ein Riesentheater gemacht für die Medien, für das dumme Volk. Ja, also ich habe das auch in meinen Artikeln da sehr schön aufgezeigt. Der Spiegel schrieb schon Anfang der Affäre 2 Anzeigen wegen Veruntreuung gegen von der Leyen. Mhm. Die kamen später nie wieder vor. Wurden nie wieder berichtet, kurz mal am Anfang, dann waren die weg. Warum hat der Staatsanwalt nicht ermittelt? Da waren noch 2 Strafanzeigen. Mhm. Achso, 146, alles klar. Dann kam das Theater letzten Dezember mit dem Handy. Oh, die Daten sind gelöscht. Ganz schlimm.
Das Diensthandy von
ja, ganz von Daten der Leyen, gelöscht. Ja. So, die Grünen waren sauer. Die Grünen stellt deine Strafanzeige. Hast du von der noch mal was gehört? Nein, natürlich nicht. Mhm. Show. Die Grünen wissen auch, dass das keiner interessiert. Aber gab tolle Schlagzeilen. Die Grünen klären auf. Die Grünen stellen Strafanzeige. Halleluja. Mhm. Ja, und die Strafanzeige kommt im Mülleimer und der Untersuchungsausschuss schreibt hinterher einen Bericht. Es ist Verarschung. Mhm.
Ist noch mal irgendetwas rausgekommen von der fünfstündigen Befragung
Ich wollte darüber noch schreiben. Wir sitzen jetzt gerade da, wo das ein paar Tage her ist und wo wir ein paar Reisetage hatten, wo ich nicht so dazu gekommen bin. Ich habe es gelesen, ja. Also selbst der Mainstream sagt, es war ein rekordverdächtig kurzes Gespräch, weil die Frau sich an nichts erinnern konnte und immer gesagt hat, das waren die Mitarbeiter, das weiß ich nicht mehr. Und nach 5 Stunden haben die da gesessen, sowas dauert auf 10 Stunden so eine Befragung, haben die gesagt, ja, dann haben wir auch keine Fragen, wenn du eh nichts weißt. Also, ja, war lächerlich, so wie es zu erwarten war. Und es ist ja auch egal, selbst wenn der Staatsanwalt dürfte, als Ministerin, mhm, Abgeordnete und jetzt EU-Kommissionschefin, ist sie eh immun. Der kann man nichts. Momentan müsste erst die Immunität aufheben.
Die Frage, die mir gerade im Kopf rumgeht, ist, wie man sich selber das alles schönreden kann. Man verstößt gegen Gesetze, betrügt offen, missbraucht das Vertrauen der Bevölkerung, die einen gewählt haben, und dann sich hinzustellen und zu sagen, alles ist in Ordnung. Ich versuche das nachzuvollziehen von der psychologischen Seite aus, wie man dann in die Kameras lächeln kann, wie es die von der Leyen eben tut, auch in ihrem Duktus, in diesem Oberlehrer-Duktus da, den sie hat. Ich kann es ehrlich gesagt nicht nachvollziehen, was da in der Frau los ist.
Oh Gott, die hat ihren Kindern gute Jobs besorgt, verdient gutes Geld, lebt in ihrer Filterblase, in der es alle machen.
Ja, aber wie
ticken die? Und die Medien tun ja nichts dagegen. Ja. Ja, wo soll dann ein Schuldgefühl herkommen, wenn nicht einmal irgendwer sagt, du bist schuld? Ja, das ist nicht mal die Medien graben nach. Und sie, das liegt ja bei ihr auch irgendwie in der Familie. Ihr Vater war ja Christian Albrecht, Ministerpräsident von Niedersachsen. Und ich kann jedem, der gerade Langeweile hat, mal empfehlen, es gibt die Stadt Celle. In Celle gab es das Zeller Loch. Mhm. Da hat die RAF, so die offizielle Version, ein Loch ins Gefängnis gesprengt, um jemanden freizupressen.
Es war also aber in Wirklichkeit nicht die RAF, sondern...
8 Jahre später stellt sich raus, oh nein, das war ja gar nicht die RAF, das war ja der Verfassungsschutz. Mhm. Eingeweiht war Christian Albrecht, Ministerpräsident und Vater von der Leyen. Eingeweiht war die GSG 9, der Gefängnisdirektor, der Verfassungsschutz sowieso. Und die V-Leute, die das gemacht haben, die wurden unter neuer Identität außer Landes geschafft, damit sie nicht vor Gericht kommen. Ist keine Verschwörungstheorie, ist Geschichte, könnt ihr nachlesen, ist völlig offene Information.
Steht, glaube ich, sogar bei Wikipedia.
Ja, und das steht auch, du kannst, sogar alte Spiegelartikel gibt es da, ganz tolle Sachen. Gab es auch einen Untersuchungsausschuss
übrigens. Komischerweise steht das drin bei Wikipedia. Gell?
So. Ja gut, das ist schon so lange her, es interessiert keinen. Das ist der Punkt. Es gab einen Untersuchungsausschuss.
Ja, aber es passiert nichts.
Ja, der Staat hat eine Bombe gesprengt, mhm, ein Gefängnis beschädigt, einen Terroranschlag vorgetäuscht. Keiner wird bestraft. Mhm. Mhm. Das ist Paragraph 146 GVG.
Willkommen in der Bundesrepublik Deutschland.
Bananenrepublik, ja. Deutschland, BRD. Ja.
Und dann beleidigt man sogenannte Bananenrepubliken eigentlich noch, wenn man das vergleicht.
Ja, ja, bei denen läuft das besser. Die sagen sie wenigstens offen, wir sind korrupt. Aber hier, wir sind ja noch alle...
Wobei dieser Begriff nicht politisch korrekt ist. Ja, man darf ein Land nicht aufgrund seiner Exportfrüchte bezeichnen.
Ich mag Bananen gerne, also ja, bitte.
Also du weißt, was ich meine. Ja. Es ist irgendwie verunglimpfend gegenüber den Ländern, sie als billige Bananenrepublik zu bezeichnen. Aber du weißt, was ich meine. Das war ein Platzhalter für ein Land...
Naja, ich bezeichne ja auch mit das Importland als Bananenrepublik, nicht das Exportland.
Egal, du weißt, was ich meine. Ein Thema habe ich noch, das ich in deinem Buch nochmal gefunden habe. Es ging um einen Artikel aus der NZZ,
oh,
ja, die Neue Zürcher Zeitung, die ja auch trotz der ein oder anderen kritischen Berichterstattung doch aber im Rahmen der Transatlantikbrücke oder transatlantischen Bruderschaft so zu finden ist. Der Herr Chefredakteur.
Oh, mein bester Freund seit dem Artikel, ja.
Hat mal wieder einen rausgehauen in Bezug auf Anti-Russland. Sprich, der Tiergartenmord war dabei und Putins Mordauftrag und so weiter und so fort. Wir erinnern uns dran, letzten August 2019 wurde in Berlin ein Mann erschossen. Und hinterher wurde das Ganze, ich verkürze es jetzt wirklich streng, wurde das Ganze als Auftragsmord von Putin in den Medien mehr oder weniger kolportiert. Was ist der Stand der Dinge? Und vor allem, wie hat sich die NZZ positioniert?
Ja, also was die NZZ gemacht hat, war billigste Propaganda. Also der Stand der Dinge ist der, also jetzt kurz die Chronologie, ist nämlich ganz lustig, wenn man sich die erst anguckt. Also da wurde erschossen und der Täter wurde festgenommen. Mhm. Sofort an Ort und Stelle, ist anscheinend ein Russe. Muss man erstmal fragen, wer wurde erschossen? Erschossen wurde jemand, der gegen den es Haftbefehle gibt, der an Terroranschlägen in Tschetschenien und in Moskau mit über 100 Toten insgesamt beteiligt war. Jemand, der bös in organisierten Kriminalität war, der aber in Deutschland Asyl hatte und dort frei rumlaufen durfte. Der übrigens auch offene Verbindung zu Islamisten hatte. Mhm. Also es ist jetzt nicht der, den ich als Nachbarn haben möchte.
Ein Schwerverbrecher.
De facto ja. Mhm. Hat aber in Deutschland Asyl gehabt oder Duldung und der wurde dann erschossen. Über seine Vergangenheit gab es in Deutschland gar nichts. Mhm. Also was das für einer ist, ne? Das war ein armer Tschetschenier, Oppositioneller, der ist gegen Putin und wurde erschossen. So wird es dargestellt. Was dahinter steckt, wurde in Deutschland nicht berichtet. Lückenpresse, ne? Mhm. Darum ist das so schlimm. Dann, wir sind wieder bei 146, Staatsanwaltschaft ist muss Weisungen befolgen. Dann passiert Folgendes. Der Generalstaatsanwalt sagt Anfang Dezember plötzlich, oh, jetzt, wir verdächtigen jetzt auch Russland, wir ziehen die Ermittlungen an uns. Damit ist es dann ein Staatsfall. Ja, das, bis dahin war es nur ein Mord. Mhm. Aber dadurch, dass der Generalstaatsanwalt das an sich zieht, kommt er zum Ausdruck, dass dies ein für den Staat und für die internationalen Beziehungen wichtiger Fall ist. So, das tut der Staatsanwalt, der Generalstaatsanwalt, eigentlich ohne neue Dokumente zu präsentieren. Also war nichts Neues. Aber er tut es plötzlich. Mhm. Wir erinnern uns, Paragraph 146. Sofort, am gleichen Tag, springen die Deutschen auf und sagen, oh, die bösen Russen, der Generalstaatsanwalt hat es an sich gerissen, das ist ein Zeichen, die Russen waren es, wir schmeißen erstmal zwei Diplomaten aus Russland raus und so weiter und so fort. Die Russen haben nicht kooperiert, haben auf unsere Anfragen nicht geantwortet. Mhm. Dann stellte sich Folgendes raus. Erstens, du schmeißt nicht einfach mal eben beim Kaffee zwei Diplomaten raus. Das ist eine Aktion, die im Außenministerium läuft, wo man sich ein paar Tage hinsetzt und guckt, wen schmeißen wir raus. Wer hat es verdient oder, ne? Man will ja was erreichen. Da wird nicht gewürfelt. So, dass sie nun aber eine Stunde, nachdem der Generalbundesanwalt gesagt hat, so und so ist es, und das Außenministerium sofort die Ausweisung ausgesprochen hat, kann man schon erkennen, dass das hinter den Kulissen abgekatert war. Das war geplant. Sie haben gesagt, okay, sucht euch schon mal die Diplomaten aus, dann und dann verkündet er und ihr könnt dann die Diplomaten rausschmeißen. Verschwörungstheorie vielleicht, aber in der Praxis ist es tatsächlich so, dass das nicht geht innerhalb von zwei Stunden. Und dann passiert weiter Folgendes. Später dann auf eine kleine Anfrage im Bundestag muss die Bundesregierung einräumen. Also die Anfrage an Russland, die wir noch nicht so beantwortet bekommen haben, wie wir gern hätten, haben wir erst danach gestellt. Also sie haben zwei Diplomaten ausgewiesen mit dem Vorwurf, Russland kooperiert nicht, beantwortet die Anfragen nicht. Die Anfrage war aber gar nicht gestellt. Die war da gar nicht abgeschickt. Das war komplett Show.
Mhm. Klingt doch ein bisschen schizophren.
Das, wenn du dir das ausdenken würdest, bei Hollywood würdest du sagen, die Geschichte geht nicht. Mhm. Aber es ist wirklich so. Das kann man. Ich habe ja, wie gesagt, die Links dabei. Ich habe sogar die kleine Anfrage im Bundestag und die Antwort der Bundesregierung verlinkt. Man kann es nachlesen. Da liegen drei Tage zwischen der Aussage, wir schmeißen zwei Diplomaten raus, weil die Russen nicht kooperieren. Mhm. Und drei Tage später die Frage, kooperiert doch mal. Ne, es ist völlig krank. Und das sind ja nicht meine, das ist ja, hat ja die Bundesregierung geantwortet. Ja, das hat sich ja nicht mal ein Gegner ausgedacht. Das ist deren eigene Antwort. Also, aber das wollten die Medien auch nicht so gerne berichten. Die haben dann lieber die alte Version erzählt. Generalstaatsanwalt, das ist jetzt wichtig. Und die NZZ hat ins gleiche Loch geschlagen. Also da kam auch nichts von all den Sachen. Da war was von Putins, ich glaube, Mördertruppen in die Rede und weiß ich was alles. Wo man einfach sagen muss, ja, erstens ist nichts aufgeklärt. Der Mann hatte genug Feinde in der organisierten Kriminalität. Der Mann war auch mit der CIA übrigens verbunden, ist durch Europa gereist für die CIA. Wer jetzt der Mörder ist, weiß auch keiner so richtig genau. Und wie gesagt, die ganze Chronologie der Aufklärung auf deutscher Seite passt hinten und vorne nicht zusammen. Da stimmt nichts. Da könnte man jetzt als Journalist ja eigentlich fragen, liebe Bundesregierung, liebe Staatsanwälte, so könnt ihr das mal erklären, diese kleinen Diskrepanzen. Die Fragen werden nicht gestellt. Stattdessen gibt es dann die griffigen Schlagwörter von Putins Mördertruppen und den politischen Morden und weiß ich was. Wie gesagt, wenn man diese Artikel liest, dann haben sie ja keine Fakten. Sie sind voll mit emotional besetzten, den Leser beeinflussenden Begriffen. Aber die Fakten, die dahinter stehen, die sind gar nicht drin. Mhm. Ja, es ist so, diese berühmten Adjektive, ich habe das im Vorwort geschrieben, eine schöne Methode, die Leser zu beeinflussen, sind Adjektive. Wenn Obama, egal wie aufgeklärt wir sind und wie sehr wir wissen, dass der Mann Kriegsverbrecher ist, der Name Obama klingt für alle irgendwie positiv. Weil die Medien laufend sagen, nicht, Obama hörte interessiert zu, Obama lächelte, ne, so. Trump klingt immer böse, weil Trump ist grimmig da, Trump schnauzt jemanden an.
Blickte währenddessen grimmig drein.
Ja, also es ist schon alleine, wie Synapsen im Gehirn verknotet werden, dadurch, dass man einfach konsequent Obama mit positiven Adjektiven belegt. Das macht was mit uns im Unterbewusstsein. Und Trump mit negativen. Das macht auch was.
Und ein bisschen wie bei Teleshopping. diese ständige Adjektivierung, also die ständige Benutzung von Adjektiven, wunderschön, formvollendet.
Schmiegt sich.
Schmiegt sich harmonisch ein und so weiter. Ja, du weißt, was ich meine.
Ja.
Also das ist natürlich, das hat einen Effekt.
Ja, aber so sind unsere Medien. Lest mal die Artikel aufmerksam. Ich finde es immer ganz spannend, zum Beispiel habe ich jetzt gerade vor ein paar Tagen einen geschrieben, wenn irgendwie, also es gab jetzt gerade den Vorfall, da ist doch fast wieder ein Passagierflugzeug abgeschossen worden, weil die Israelis einen Bombenangriff auf Syrien geflogen haben und sich hinter einer Passagiermaschine versteckt haben. Mhm. Da hätte die syrische Flugabwehr fast das Flugzeug abgeschossen. Mhm. Konnte gerade noch weggesteuert werden von den Fluglotsen. Und da war ganz spannend die Berichterstattung, der Spiegelartikel zum Beispiel. Sowas von neutral. Also die Russen werfen Israel vor, Israel äußert sich aber nicht zu Bombenangriffen und ganz neutral. Mhm, wenn es umgekehrt gewesen wäre, dass russische Flugzeuge sich hinter einem Passagiersteck verstecken, während sie irgendwo bombardieren, dann wäre von dem rücksichtslosen Vorgehen der russischen Armee, von der Kaltblütigkeit der Piloten und so weiter, ja, schön immer diese Adjektive. Mhm. Und das einfach kann ich jedem nur empfehlen, wenn ihr Artikel lest, ganz, ganz große Antennen auf die Adjektive. Mhm. Darin erkennt ihr, was sie euch sagen wollen und in welche Richtung sie euch drücken wollen.
Also ein Gefühl entwickeln, wie man mit Sprache propagandistisch beeinflusst wird. Also dass man einen inneren Sensor hat, da schon überhaupt hinzuhören, überhaupt mal so ein Gespür zu bekommen, so Moment, in welche Richtung soll ich jetzt schon wieder gedrückt werden. Und in diese Richtung sehe ich das Buch auch als so ein Handwerkskasten. Ja, also nicht nur, dass du es aufzeigst, was, wo und wie oft gelogen worden ist, sondern auch ein bisschen so wie so ein Werkzeug für Diskussionen. Dass man also in Diskussionen, wenn es dann mal geht, ach du mit deinen Verschwörungstheorien, so Moment, Seite hier, hast du gewusst, dass...
Also das und mit Quelle.
Ja,
glaubst du nicht, guck nach.
Und mit Quelle kannst du nachrecherchieren und deswegen finde ich es so gut, dass ich das Buch in der Hand habe und deswegen finde ich es auch so gut, dass du diese Arbeit gemacht hast. Ich will dir jetzt gar nicht über den Klee loben, aber vielen Dank, dass du das machst und ich freue mich auch schon auf die nächsten Artikel. Ich vermute mal, da gibt es eine Fortsetzung davon, weil wenn das nur eine Auswahl ist von dem, was letztes Jahr war, bin ich gespannt, was dieses Jahr schon alles...
Ich denke, das Buch war ja ein Erfolg, muss man da sagen. Wir haben sehr viele Vorbestellungen gehabt von dem Buch. Ich habe ja jetzt letzte Woche in Berlin da 1.500 vorbestellte Bücher unterzeichnet, weil wir das versprochen haben.
Heißt also auch, den Leuten ist bewusst, wie wertvoll das ist, mit diesen, was diese Informationen ihnen geben.
Ja, es ist für mich auch ein Vertrauensvorschuss. Ich meine, die Leute kennen meine Seite, kennen meine anderen Bücher und haben jetzt also, ohne das lesen zu können, weil es ja noch nicht mal gedruckt war in der Vorbestellungsphase, haben sie es bestellt. Das hat mich sehr gefreut. Und ich gehe davon aus, dass es auch ein zweites solches Spieglein geben wird für dieses Jahr 2020 im nächsten Januar. Was mich besonders freut ist, jetzt sind ja die ersten Bücher an die Leser gegangen und ich habe ja liebe Leser, die mir auch E-Mails schreiben. Sorry, ich kann nicht alles beantworten, aber glaub mir, ich lese jede Mail. Und ganz viele Mails habe ich jetzt bekommen in den letzten Tagen. Oh, das Buch ist da und da waren einige dabei. Ich habe 4 Stück bestellt, weil ich habe 3 Tagesschaugläubige. Den will ich die schenken. Also das sind so, wenn ich solche Mails sehe, abgesehen, ne, ich freue mich natürlich dass, über die Buchverkäufe, klar. Ja. Aber wenn ich dann sowas sehe, so, freue mich, das ist so,
alles klar. Schön. Heißt für mich, du bist auf dem richtigen Weg. Thomas, ich will jetzt gar nicht von deiner Arbeit abhalten. Du musst gleich wieder in die Tasten
hauen. Hinter der Wand steht mein Computer.
Wir werden aber erstmal ein Heißgetränk uns reinziehen, weil es ist immer noch Februar und trotz Heizpilz hier, es ist echt kalt. Und das würde ich sagen, danke fürs Interview. Viel Spaß noch.
Robert, auf das nächste Jahr, gute Zusammenarbeit und weitere Jahre. Wir haben viel Spaß zusammen. Vor einem Jahr, jetzt ist es soweit, es ist ein Jahr her, dass wir das erste Mal telefoniert haben.
Okay,
gut.
Hat sich viel getan. Haben wir was zu feiern, dann machen wir einen Grog draus aus dem Heißgetränk.
Aber erst alles heute klar. Abend, ich muss noch arbeiten.
Alles klar. Thomas, vielen Dank und liebe Zuschauer, hier ist nochmal die Munition für Gefechte, wenn es um Propagandaschlachten geht. Also ich kann es nochmal nur ans Herz legen, Spieglein, Spieglein in der Hand, wer lügt am meisten? Im ganzen Land das Konzentrat von einem Jahr Medienanalyse von Thomas Röper. Ich wünsche viel Spaß damit. Ich sage danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Dann wahrscheinlich wieder im Norden in Leipzig. Macht es gut. Bis dahin. Tschüss und vielen Dank.